Ihr habt etwas total Gutes, einen Rettungsanker. Und das ist meine Schwäche, weil ich so ein bisschen kränklich bin. Bin ich eigentlich schon das letzte Jahr immer krank mit irgendwas. Und gestern habe ich wieder ein bisschen Holz gemacht, aber war schon nach einem halben Festmeter so erschöpft, dass ich dann nur noch im Bett lag und nicht mehr konnte, nur noch ein bisschen lesen. Also ihr habt hier wirklich einen ganz schwachen, armen Sünder vor euch. Ja, aber ihr habt euch das herausgesucht oder der Planer des Plans, dass ich zu euch kommen soll und über gute Kleidung reden soll. Ja, und ich war wirklich echt total überrascht, dass ich freundliche Blicke von manchen erhaschen durfte, trotz meines Aufzugs. Aber was habe ich vielleicht vergessen, als ich zu euch gefahren bin? Was habe ich vielleicht vergessen vorher zu machen? Warum ich hier in so einem Jogginganzug vor euch stehe? Ihr müsst mir heute ein bisschen helfen, weil ich ja nicht so viel reden kann. Woran erkennt man, dass man vielleicht nicht ganz angemessen gekleidet ist? Ja, genau. Und das ist sozusagen etwas, worüber wir heute reden wollen. Über gute Kleidung und über die Bedeutung, die Wichtigkeit, mal in den Spiegel zu schauen. Fällt euch denn da irgendein biblischer Bezug zu ein, zu guter Kleidung oder in den Spiegel schauen? Genau, ein wunderschöner Vers. Also, wenn ihr sozusagen fromme Christen seid, dürft ihr mich nicht wegen meiner Kleidung verurteilen, sondern könnt mir trotzdem freundliche Blicke zuwerfen. Aber um den Vers wird es nicht gehen. Es wird um zwei andere Verse gehen. Nämlich einmal um Jakobus 1, Vers 23 bis 24. Hier wird der Spiegel erwähnt. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Vers 1 und Vers 2 in Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebter. Doppelpunkt. Und den Doppelpunkt wollen wir heute zusammen füllen. Alles, was danach kommt. Und wollen, ja, aus diesen zwei Versen heraus drei Fragen beantworten. Frage 1, warum ist der Spiegel wichtig? Frage 2, was darf ich nicht vergessen? Und Frage 3, was sollte ich anziehen? Wenden wir uns der ersten Frage zu. Warum ist der Spiegel wichtig? In Jakobus 1, Vers 23 heißt es ja, sich selbst betrachten. Warum ist ein Spiegel jetzt mal vollkommen vom geistlichen Aspekt, vollkommen abgesehen, warum ist ein Spiegel wichtig für unser alltägliches Leben? Wir hatten ja schon festgehalten, um zu schauen, ob man gut gekleidet ist. Fällt euch noch was ein? Ja, genau, ob die Frisur sitzt. Wie bitte?
Andere Leute sehen nicht so.
Ja, genau. Ja.
Essensreste und
Gesicht. Ja. Warum ist es insbesondere für Männer auch wichtig?
Rasieren.
Genau. Zum Rasieren. Und ich bin eigentlich ein Fan der Rasur. Und es gibt ja sogar in Stützengrün eine sehr coole Firma, die Rasierpinsel herstellt, sehr hochwertiger. Aber ich habe mir bisher noch keinen gekauft, aber ich wünsche mir das von meiner Frau, dass sie mir mal davon einen schenkt. Weil die Nassrasur ist sozusagen die Königsdisziplin des Rasierens. Und wenn man so ganz cool ist als Mann, aber so cool bin ich leider noch nicht, dann nimmt man sogar ein Rasiermesser. Und spätestens beim Rasiermesser, wenn man da keinen Spiegel hat, dann ja, kann es sehr, sehr wehtun. Und wenn man sich hier so im Kehlbereich rumschneidet, dann sollten wirklich nur die Barthaare flöten gehen und nicht noch mehr, weil das könnte sonst ja, lebensbedrohlich werden. Und lebensbedrohlich ist es auch, das werden wir gleich auch merken, wenn wir uns auch im geistlichen Sinn nicht selbst betrachten, nicht mal reflektieren, wie ist denn mein Glaube? Wie lebe ich meinen Glauben für Jesus? Das wird auch lebensbedrohlich, wenn wir uns nicht selbst betrachten, im geistlichen Sinn, wenn wir nicht selbst unseren Glauben und die Motive, die dahinter stecken, hier heute zu sitzen, wenn wir die nicht mal betrachten, nicht nur in einer ruhigen Minute, sondern eigentlich regelmäßig, das kann auch mal ein bisschen länger dauern, sich zu prüfen, sich selbst zu betrachten, sein Glaubensleben. Was ist das? Ist das irgendwas Pickliges, schlecht rasiertes? Oder ist das Glaubensleben durchtrainiert, sieht gut aus? Was zeigt der Spiegel mir bezüglich meines Glaubenslebens? Und diese Frage, sich selbst zu beantworten, das ist was sehr Wichtiges, aber das schaffen wir gar nicht. Und das schaffen wir nicht vollumfänglich, auch wenn wir letztendlich die Verantwortung dafür tragen, ob unser Glaube im Spiegel gut oder schlecht aussieht. Und wir haben dafür, besonders ihr im Dorf Chemnitz, aber ganz viele, die uns dabei helfen können. Nämlich unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Galater 6, Vers 1 steht, Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Ja, und wenn man die wahre Bedeutung davon checkt, dann kann man, oder stelle ich zumindest in meiner Selbstreflexion, in meiner Selbstbetrachtung fest, oh Mist, hier läuft bei mir grundsätzlich was schief. Und ich vermute ganz stark, dass es nicht nur bei mir so ist. Ich kann das auch ganz offen erzählen, bei uns in der Gemeinschaft in Burkhardsdorf ist das auch so, dass sich da auch ganz wenige trauen, mal einen anderen zu ermahnen. Wir hatten da kürzlich erst in der Bibelstunde ja eine recht feurige Diskussion Da ging es nämlich darum, Sündenerkenntnis und eigentlich darum, um die Frage, dass wir uns gar nicht mehr freuen, wenn wir in der Bibel lesen, dass Jesus für uns gestorben ist, weil wir gar nicht wissen, warum er eigentlich für uns gestorben ist, weil wir die Sünde bei uns gar nicht mehr sehen. Und da war nämlich mal ein junger Mann, richtig mutig, der war richtig ehrlich. Und wenn man ehrlich ist, hier in der Bibelstunde und auch sonst in Gesprächen, wenn man ehrlich ist, dann wird es richtig abenteuerlich, dann wird es richtig spaßig und vor allen Dingen wird es dann sehr konstruktiv, sehr wichtig. Und der hat gesagt, ich sehe bei mir keine Sünde. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich bin doch ein lieber Kerl. Ich gehorche meinen Eltern. Ich bringe niemanden um. Ich begehe keinen Diebstahl. Ich bin doch ein lieber Kerl. Warum bin ich sündig? Und das hat er so in der Bibelstunde gesagt. Und da ist natürlich eine große Diskussion entbrannt, aber eine sehr wichtige und eine sehr gute. Und also gegen Ende der Diskussion habe ich ihn dann ganz offen vor allen anderen der Sünde bezichtigt und habe gesagt, hier, ich weiß, was deine Sünde ist, nämlich du bist stolz. Und da ging eigentlich noch eine viel heißere Diskussion los, weil dann war ich der Buhmann, weil ich jemanden der Sünde bezichtigt habe. Und da habe ich ja auch Feuer abgekriegt, aber nur indirekt, nicht richtig gerichtet an mich. Da hatte keiner den Mumm, da hatte keiner der Männer wirklich die Eier dazu in der Hose, richtig zu mir zu gehen. Aber wer ist dann auf mich zugegangen danach? Eine Frau. Eine Frau, die ist auf mich zugegangen und hat gesagt, Ruben, ich muss dich jetzt mal ermahnen. In der Bibel steht, dass man, wenn einer sündigt, man das erst persönlich klärt und nicht vor allen anderen. Und die Frau, die war mutiger als alle anderen Männer und hat mir das richtig persönlich gesagt. Und das war auch total gut. Da habe ich nämlich reflektiert, oh Mist, das war vielleicht auch nicht richtig. Da habe ich zu weit gegriffen und bin dann zu dem jungen Mann hin und habe mich entschuldigt. Und daraus ist dann auch ein echt gutes, konstruktives, wohltuendes Gespräch entstanden. Und das ist das, was der Bibelvers eigentlich bei uns auch erreichen will, auch bei euch im Dorf Chemnitz, dass man den Mut findet, aufeinander zuzugehen, auch um über ein blödes Thema, über Sünde zu reden. Und man denkt immer, ach scheiße, das ist, boah, da habe ich keinen Bock zu und ich traue mich das nicht und ich habe da keine Lust, über sowas zu reden. Aber solche Gespräche, ich habe auch noch nicht so viele solche Gespräche geführt, weil ich da auch oft den Mut nicht zu habe oder zu faul dafür bin. Aber wenn man solche Gespräche führt, so habe ich es zumindest erlebt, geht man da fast immer sehr gestärkt raus. Und das Band der Gemeinschaft zieht sich da viel enger zusammen, als wenn man sich immer nur Honig ums Maul schmiert. Und die größte Hürde, zumindest ja, meiner begrenzten Erkenntnis nach, die größte Hürde ist vielleicht gar nicht, dass man den Mut dafür hat, sondern die größte Hürde, so traurig es auch klingen mag, ist, dass man sich gar nicht mehr für den anderen interessiert. Richtig. Dass man sich nicht für den Glaubensbruder, der 50 Jahre älter ist, interessiert, dass man sich nicht für die Schwester, die 40 Jahre jünger ist als man selber, interessiert, dass man, ja, letztendlich kann das sogar so weit führen, dass man sich für seinen eigenen Ehepartner nicht mehr so interessiert und nicht mehr über das Glaubensleben des Ehepartners Bescheid weiß. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das ist sehr, sehr schlimm. Und damit kommt keine geistliche Spiegelung zustande, die wir aber dringend brauchen. Wichtig bei dieser ganzen Sache, bei sich selbst Gedanken machen und bei sich von anderen helfen lassen, sein Glaubensleben oder sein Leben zu reflektieren, ist, was man für einen Spiegel nimmt. Weil es gibt auch nicht nur gute Leute, es gibt auch nicht nur gute Gedanken, sondern es gibt auch ganz klar die Welt. Und nicht alles aus der Welt ist böse. Gott hat die Welt ja gemacht und hat gesagt, es ist sehr gut. Aber das ganze System, was vom Teufel durchdrungen ist, alles, was sozusagen Sünde ist, das ist ganz, ganz schlecht. Und die Sünde, die will uns vielleicht einen goldenen Spiegel vor die Nase halten, aber wo wir gar nicht vielleicht merken, ob uns dieser weltliche Spiegel, der vielleicht letztendlich vom Teufel höchstpersönlich gehalten wird, wo wir das vielleicht erstmal gar nicht merken, und was uns letztendlich auch überhaupt gar nicht gut tut, sich in so einem Spiegel zu betrachten. Und deswegen müssen wir ganz da Obacht geben, in welchen Spiegel schaue ich eigentlich? Von wem lasse ich mich denn beeinflussen? Von wem nehme ich denn mir das an, ob ich gut oder schlecht aussehe? Ob meine Handlungen gut oder schlecht sind? Ob das, was ich denke, gut oder schlecht ist? Wer ist das? Als ich ein kleiner Schüler war, in der Mittelschule, wollte ich unbedingt anerkannt und cool sein. Irgendwie. Und mein Spiegel, das waren meine Klassenkameraden. Und die waren nicht christlich, die meisten. Und ich habe dann versucht, das zu machen, was meine Klassenkameraden von mir erwarteten, was so cool war, was aber manchmal gar nicht mit meinem Glauben zusammengepasst hat. Und dieser Spiegel, der hat mich irgendwann versklavt, weil ich nur noch das machen wollte, was andere von mir wollten oder was ich dachte, was andere von mir wollten. Und Gott sei Dank, irgendwann hat Jesus mich daraus befreit. Irgendwann hat Jesus dem Teufel den Spiegel weggerissen und hat mir gezeigt, es gibt einen viel, viel besseren Spiegel. Einen viel, viel besseren Spiegel. Und zwar Gottes Wort, die Bibel, Jesus. Und das ist ein besserer Spiegel als alles andere. Denn er zeigt dir, er reflektiert dir deine Sünde, die Sachen, die dich versklaven, die Sachen, die dich von Gott trennen. Und er zeigt dir, was du tun musst, was du tun kannst, um die Gemeinschaft zu Gott, zum Schöpfer des Universums, zu stärken. Und der Blick in diesen Spiegel, in diese Bibel, der kann durchaus schmerzhaft sein. Aber er nimmt die vielleicht leichteren oder erstmal leichteren Fesseln der Sünde, nimmt er weg und zeigt dir wahre Freiheit, das Wort Gottes. Und ich denke, erstmal ist der Blick in die Bibel überhaupt nicht schmerzhaft. Weil man die Bibel ebenso liest und sich daraus vielleicht gar nichts nehmen kann. Einem das vielleicht gar nicht so wichtig ist, das nicht anwenden kann auf sein Leben. Und ich denke, ich habe das auch selber erlebt, wie ich auch zu faul bin, die Bibel zu lesen, jeden Tag. Wie ich da nicht durchsteige, durch diese Texte. Egal ob Altes oder Neues Testament. Dass ich nicht begreife, was hat das mit meinem Leben zu tun. Und das ist sozusagen das, was auch diesen biblischen Spiegel vom weltlichen Spiegel unterscheidet. Es ist vielleicht viel cooler, viel angenehmer. Es ist vielleicht erstmal viel mehr Action und Spaß, wenn man sich im weltlichen Spiegel betrachtet. Hat man vielleicht schneller die Anerkennung von Klassenkameraden oder Arbeitskollegen oder wem auch immer. Aber ich kann nur empfehlen, ich kann es nur bezeugen, dass wenn man das will, wenn man das unbedingt will, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes hier zu hören, das Wort Gottes zu verstehen, wenn man Gott darum anbettelt, Herr, hilf, dass deine Worte, deine Bibelworte, dass ich die auf mein Leben übertragen kann, dann wird er das auch machen. Bei mir macht er das so. Ich gehe jeden Morgen tief gestärkt aus der täglichen Andacht, zumindest wochentags. Und das hilft mir, nicht nur auf schmerzliche Art und Weise, wo ich in der Bibel lese, was ich alles falsch mache. Das gehört auch dazu, aber viel schöner, viel stärkender und viel toller ist es, in der Bibel sich spiegeln zu lassen, wie Gott mich, kranken, schwachen, armen Sünder, trotz allem liebt und annimmt. Ja, und gerade die Worte in puncto Liebe, die hört man natürlich gerne, weil das auch sehr tolle Worte sind. Aber wenn ihr euch noch an die Jakobus-Verse erinnert, hören, gebe ich zu, ist manchmal schwer. Auch das Lesen der Bibel ist manchmal schwer. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn es dabei bleibt, kommen wir nicht an. Weil wir müssen nicht nur hören, sondern ganz inständig prüfen. Prüfen, ob unsere Motive, unser Verhalten dazu passt, was Gott uns in der Bibel sagt. Wir müssen unseren Glauben prüfen. Und ich habe ja schon angekündigt, dieses Prüfen, das ist überlebenswichtig. Wie wenn man sich rasiert und keinen Spiegel nimmt und nicht prüft, ob der Schnitt passt oder nicht. Es ist überlebenswichtig, denn nicht jeder, ich lese Matthäus 7, Vers 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich der Himmel, wird dort eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und damit ist das Ergebnis geistlichen Selbstbetrugs, das Ergebnis davon, wenn man sich selbst nicht reflektiert, wenn man seinen Glauben nicht prüft, die Hölle. Ganz klar, das Ergebnis geistlichen Selbstbetrugs ist die Hölle. Nicht jeder, der zu Jesus sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen. Also das ist wirklich ja, harter Tobak. Und deswegen gibt es zu diesem Prüfen einen sehr tollen Bibelvers, der mir dabei hilft, meinen Glauben auch ein bisschen zu prüfen. Und dieser Bibelvers, der steht unter anderem im, also einer steht im Jakobusbrief und einer, der das so ein bisschen vorbereitet, indiziert, ist Matthäus 12, Vers 34. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Reden wir viel sündigen Blödsinn, weist das auf ein nicht wiedergeborenes Herz hin. Es spielt also keine Rolle, wie evangelikal, biblisch deine Theologie ist. Wenn du deine Zunge nicht unter Kontrolle hast, ist dein Gottesdienst, dein ganzes Christenleben eigentlich fast wertlos. Im Jakobusbrief steht das ja nochmal eindrücklicher, da wird die Zunge als Steuerruder von einem ganzen Schiff beschrieben. Das Steuerruder, das ist nur ein ganz kleines Teil. Das ist unter Wasser, das sieht man gar nicht. Aber das lenkt riesige Schiffe. Und so ist es auch bei uns. Unsere Zunge ist ein Fenster unseres Herzens, ein Fenster unseres Glaubens. Ich war jetzt kürzlich im Blumenladen, um meiner Frau einen Blumenstrauß zu kaufen. Und die Blumenverkäuferin und ihr Mann, die haben die ganze Zeit über das Wetter gemeckert. Und wie schlimm das ist, der ganze Regen. Und auf jeden Fall habe ich dann, als ich mir das eine Weile angehört habe, so gesagt, weil sie ja auch Floristin ist im Blumengeschäft, naja, aber das Schöne daran ist doch, dass wenigstens die Blumen wachsen. Und da hat die nur so darauf gesagt, naja, aber das Unkraut wächst dann schneller. Da kann ich dann auch erstmal nichts mehr sagen. Auf jeden Fall hat dann die Tochter das irgendwie aufgegriffen und so gesagt, er war sozusagen die ganze Blumenverkäuferfamilie versammelt. Und die Tochter hat dann nur so gesagt, na, ich habe mal gelesen, das ist 3 Monate oder 3 Jahre, das weiß ich nicht mehr, durchgehend Nieselregen müsste, um die Trockenheit von den letzten Jahren aufzuheben. Also sie hat gelesen, 3 Jahre müsste es regnen, aber kein starker Regen, sondern so Nieselregen. Und dann haben die sich darüber aufgeregt, oh Mann, wie stark es regnet und wir bräuchten jetzt eigentlich Nieselregen. Also war der zweite Grund. Und das Lustige daran war aber, ich war ja vorher draußen und habe auch eine einstündige Wanderung im feinsten Nieselregen gemacht. Also es hat gar nicht stark geregnet, sondern es war Nieselregen. Aber die waren ja drin und konnten das nicht sehen, aber brauchten trotzdem nochmal einen Grund, um sich aufzuregen. Ja, und natürlich kann man manchmal übers Wetter meckern. Das ist vielleicht nicht so das schlimme Ding. Ich persönlich mag eigentlich jedes Wetter, wo ich nur hoffe, dass es dann im Frühling jetzt auch schnell warm wird, damit ich mich gesundheitlich ein bisschen erhole. auf jeden Fall, wenn ich da jetzt meine Frau gegenüber sehe, meine Frau, die hat immer ermutigende Worte für mich. Egal, was ich wieder für einen Blödsinn gemacht habe, egal wie kraftlos ich bin, wie uninspiriert ich bin, sie hat immer Ermutigung für mich. Und das ist was anderes, Ermutigung, als übers schlechte Wetter die ganze Zeit meckern. Oder die Frau, von der du erzählt hast, die Elisabeth, wo du sie erzählt hast, naja, man will ihr eigentlich ermutigende Worte mitgeben und dann kommt man selber gestärkt nach Hause. Und das deutet ja auf ein Herz hin, das von Jesus ja, beackert wurde. Wenn unsere Worte ermutigen, wenn unsere Worte dankbar sind, von einer Freude, von Dankbarkeit, von Barmherzigkeit, wenn unsere Worte davon durchfurcht sind, dann ist das, denke ich, schon mal ein gutes Prüfsignal für unseren Glauben und etwas, ja, was ein tolles Ziel ist, das irgendwie hinzukriegen. Ja, aus dem Jakobus-Vers ist uns vielleicht noch irgendwie in Erinnerung, dass der Mann da irgendwas vergessen hat, als er in den Spiegel geschaut hat. Und deswegen wollen wir uns jetzt der Frage widmen, der zweiten Frage, was darf ich nicht vergessen? Es kann also nicht beim Hören bleiben, es kann auch irgendwie nicht nur beim Prüfen bleiben, sondern es braucht eine Reaktion. Es braucht eine Reaktion darauf, auf das, was ich höre. Auch auf mein Prüfergebnis, wenn bei mir rauskommt, dass ja, meine Worte nicht immer so toll sind, dann muss ich darauf reagieren. Aber wie geht das? Beim Auto weiß man das. Ich muss auch nächste oder jetzt bald wieder zum TÜV. Und wenn ich den TÜV nicht bekomme, wenn der TÜV nicht sagt, okay, das wird gut, dann ja, bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, darauf irgendwie zu reagieren. Und viel ernster als den TÜV sollten wir unseren Herrn Jesus nehmen. Und ich habe mir mal zwei mögliche Reaktionen daraus aus der Bibel rausgekrallt. Die erste und ich denke wichtigste und für mich zumindest ja, ganz oft gebrauchte und notwendige Reaktion darauf ist Buße. Auch wenn es in Anführungszeichen nur Buße ist, ist Buße ja eine der wichtigsten Reaktionen darauf, was uns das Wort Gottes spiegelt. Und diese Buße, in Lukas 15, Vers 7 steht, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wenn wir Buße tun, wenn wir einsehen, ich bin ein Sünder, dann wird Freude im Himmel sein. Und deswegen ist Buße was Tolles. Deswegen ist Buße der Rettungsanker, an dem wir uns festkrallen können und uns daran freuen können, dass es Buße gibt. Dass es die Möglichkeit gibt, dass wenn wir im Wort Gottes sehen, dass in unserem Leben was schief läuft, oder wenn uns das unsere Glaubensgeschwister sagen, dann müssen wir irgendwie nicht mutlos werden. Dann müssen wir uns nicht ins Bett werfen mit Kopfkissen über den Kopf und in eine Depression versinken. Nein, wir können uns freuen, weil Jesus für uns gestorben ist. Jesus ermöglicht uns durch sein Blut unsere Buße. Und ich denke, das ist der erste Schritt und ein Schritt, den man, denke ich, tausende Male in seinem Leben machen muss, um auf das, was man aus der Bibel runterbricht, auf sein Leben zu reagieren. Und die Basis ist sozusagen Buße und die bereitet etwas vor, nämlich das Tun. Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Und ich meine hier wirklich keine Werkgerechtigkeit. Es wäre ja schlimmstens, wenn ich mit sowas anfangen würde, dass wir durch unsere Werke vor Gott uns reinwaschen, dass wir dadurch, dass wir mal jemanden 10 Euro in die Hand drücken oder weiß ich auch nicht was, irgendwas, durch irgendwas Gutes, durch irgendein gutes Wort, dass dadurch unsere Sünde weggewaschen wird. Nein, niemals. Das würden wir niemals schaffen. Also ich würde das niemals schaffen. Und deswegen ist Buße die Basis. Ist Buße das, was uns glücklich machen kann. Und das Tun, das, was der Heilige Geist in uns dann bewirkt. Und eigentlich eine ganz natürliche Reaktion auf Gottes Wort. Aber manchmal ist es gar nicht so natürlich. Und manchmal wissen wir vielleicht auch gar nicht, ja, was ist denn das jetzt konkret in meinem Alltag? Was ist denn das, was Gutes zu tun? Und auch wenn wir es vielleicht wissen, haben wir vielleicht darauf gar keine Lust. Und deshalb steht hier, lasst uns nicht müde werden. Wir dürfen nicht aufgeben, was Gutes zu tun. Und deswegen finde ich das total gut, dass ihr da aktiv seid, beispielsweise mit dem Lutz Schäufler zusammen. Oder auch, als ich bei euch in der Jugend war, war ich sozusagen tief beeindruckt von den Jugendlichen, was die so alles machen. Aber damit darf man nicht aufhören. Da darf man nicht aufgeben, nicht müde werden. Und ich werde müde, ich gebe auch manchmal auf und deswegen brauche ich wieder die Buße. Deswegen brauche ich Gottes Kraft, der in mir das bewirken kann. Weil ohne ihn kann ich nichts tun. Aber wenn wir schwach sind, dann ist Gott groß. Und unsere Schwachheit ist eigentlich der beste Ausgangspunkt, um etwas Gutes zu tun. Deswegen ist Buße der einzig richtige und der beste Ausgangspunkt, um etwas zu tun. Aber was heißt es jetzt, ganz konkret etwas Gutes zu tun? Und damit will ich mich jetzt mit euch der dritten Frage widmen, weil, um die Frage zu beantworten, etwas Gutes tun, biblisch gesehen, das heißt, sich gut zu kleiden. Und welche Kleidung empfiehlt sich nun für einen Heiligen? Was sollte ich anziehen? So einen coolen Jogginganzug? Oder lieber so ein tolles Hemd, einen unauffälligen Pullover, einen Talar, ein Priestergewand, Kamelhaare? Was soll ich anziehen? Und deswegen möchte ich jetzt in die Bibel schauen, Kolosser 3, und einfach mal die besten Empfehlungen zur Mode eines Christen euch präsentieren. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Liebe, das ist sozusagen der Kleiderschrank Gottes, aus dem wir uns bedienen können und mit dem wir richtig gut gestylt und richtig gut angezogen in die Welt gehen können, um dort ja richtig Eindruck zu machen mit unserer Kleidung, mit unserer Liebe, mit unserer Güte, mit unserer Demut. Und ganz konkret wird auch in der Bibel angesprochen. Das sind ja trotzdem erstmal unkonkrete Worte für uns. Aber ganz konkret will ich das mal an einem Beispiel zum Schluss noch runterbrechen. In der Bibel wird ganz viel Wert, zumindest in einem Vers, auf die Unterstützung innerhalb der Familie Wert gelegt. Und bei uns ist ja jetzt das dritte Kind da. Also ich habe schon 3 Kinder. Und das dritte Kind ist jetzt 6 Wochen alt. Und ich war wieder viel krank, meine Frau war auch krank. Aber wir haben Unterstützung erfahren. Unterstützung von meiner Schwiegermutti, von meiner Mama. Mein Papa hat mir beim Putzen geholfen und ich denke, das ist eine Milde, das ist ein herzliches Erbarmen, was man sich vor allen Dingen innerhalb der Familie erweisen sollte, dass man erstmal innerhalb der Familie gut angezogen ist. Meine Frau, die hat sich immer so ein bisschen bei mir beschwert, dass ich zu Hause nicht so gut angezogen bin und da auch eher nicht so toll rumlauf, wie wenn ich auf Arbeit gehe beispielsweise. Aber eigentlich, zumindest wenn die Frau darauf Wert legt, ist es wichtig auch innerhalb der Familie. Und da ist erstes, seine Frau mit guter Kleidung zu erfreuen. Oder, wie wir es erfahren haben, wirklich ganz praktische, aber ganz hilfreiche, und wir waren echt auf die Unterstützung angewiesen, Unterstützung zu kriegen, einfach mal beim Wäschewaschen. Und ich finde, das ist herzliches Erbarmen, zum Beispiel. Gut. Ich denke, wir haben das so ein bisschen geklärt. Konnten das klären. Die 3 Fragen. Warum ist ein Spiegel wichtig? Weil das Ergebnis geistlichen Selbstbetrugs ist ganz klar die Hölle. Was darf ich nicht vergessen? die Reaktion. Buße und etwas Gutes zu tun. Und was sollte ich anziehen? Welche Kleidung schenkt mir Gott? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und Liebe. Amen. Beten wir jetzt? Gut, dann würde ich gerne mit euch zusammen beten. Herr Jesus, es ist nicht ganz so einfach, ehrlich zu sein, ehrlich mit sich, ehrlich mit anderen. Es ist nicht einfach, sich für seine Glaubensgeschwister zu interessieren. Es ist nicht einfach, über die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu reden. Es ist nicht einfach, demütig zu sein oder so zu lieben, wie du geliebt hast. Und ich muss ganz klar zu dem Schluss kommen, ich schaffe es nicht. Und deswegen bitte ich dich, deswegen bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, gut gekleidet, in deinem Sinne, gut gekleidet, in die nächste Woche zu gehen. Amen.